Extremwettersituationen und ihre bessere Vorhersehbarkeit, das ist aktuell das Thema auf Radio KIT. Herr Dr. Korsmeier war maßgeblich am Projekt COPS zur Niederschlagsmessung beteiligt und ist Experte, wenn es um Gewitter und Co. geht. Ich habe mit ihm gesprochen und wollte unter anderem wissen, wie sich Gewitter überhaupt messen lassen und warum das in der Vergangenheit so oft so schief gelaufen ist.
KIT Wissen. Gesprächsstoff. Gesprächsstoff.
Im Zusammenhang mit COPS haben Sie sich vor allem mit Extremwettersituationen beschäftigt. Warum war es bisher so schwer, Extremwetter vorherzusagen? Wo liegen Ihrer Meinung nach die Probleme?
Die Probleme liegen unter anderem darin, dass diese Unwetterereignisse meist kleinräumig und kleinskalig sind und von den Wettervorhersagemodellen selbst mit hoher Auflösung nur unzureichend erfasst werden.
Wenn wir schon die ganze Zeit von Extremwettersituationen sprechen, dann wäre es ja mal interessant zu erfahren, wie denn überhaupt ein Gewitter entsteht.
Ja, zur Entstehung eines Gewitters muss man wissen, dass diese Gewitterzellen im Wesentlichen dann entstehen, wenn wir in der Atmosphäre kräftige Vertikalbewegungen haben. Das heißt, wenn die Luft sich von unten nach oben bewegt mit Geschwindigkeiten, die im Bereich von 10, 20 oder gar 30 Meter pro Sekunde liegen. Und diese Vertikalbewegung kann durch zweierlei Effekte ausgelöst werden. Zum einen, dass durch die Sonneneinstrahlung auf eine Bodenfläche die Luft sehr stark erhitzt wird in der unteren Atmosphäre, in den unteren paar hundert Metern, und sie dadurch entsprechend weniger dicht wird und dann aufsteigt und auf diesem Weg nach oben sich die warme und auch feuchte Luft entsprechend abkühlt und irgendwann in einer gewissen Höhe dann Kondensation einsetzt. Das heißt, dass in dieser Höhe dann die Feuchte, der Wasserdampf in flüssiges Wasser zurückgeführt wird und bei diesem Kondensationsprozess wird Energie freigesetzt. Genau die Energie, die vorher aufgebraucht worden ist, um das Wasser an der Erdoberfläche zu verdunsten. Und diese Freisetzung von Energie führt zu weiterer Vertikalbewegung innerhalb der konvektiven Zelle bzw. dieses Gewitters, das dann entsteht. Es gibt aber noch einen anderen Prozess, den man berücksichtigen muss, und das sind die sogenannten Konvergenzlinien oder konvergente Gebiete innerhalb der unteren Troposphäre. Das heißt, wenn Luftmassen aus zwei entgegengesetzten Richtungen aufeinander zuströmen, dann bleibt in der unteren Atmosphäre für die Luftmasse nichts anderes übrig, als nach oben auszuweichen. Nach unten kann die Luftmasse nicht, weil da der Boden ist. Und wenn die Luftmasse dann zusammenströmt, muss sie nach oben ausweichen. Und je stärker diese Konvergenzlinien sind, umso stärker ist dann eben auch die Vertikalbewegung, die dadurch initiiert wird. Dann entstehen eben besonders kräftige Vertikalbewegungen, die zu besonders kräftigen Gewitterstürmen dann auch führen können.
Aber wie genau lassen sich diese Bewegungen messen? Haben Sie da spezielle Geräte entwickelt in dem Zusammenhang oder auf Altbewährtes zurückgegriffen?
Wir haben beides gemacht. Wir haben einerseits auf Altbewährtes zurückgegriffen und zum Beispiel mit Flugzeugen diese meteorologischen Größen, Wind, Temperatur und Feuchte, hoch aufgelöst gemessen vor der Auslösung von konvektiven Ereignissen und in deren Umfeld. Aber wir haben auch neue, weiterentwickelte Messgeräte, zum Beispiel bodengestützte LIDAR- und Radarsysteme verwendet, die die Atmosphäre abtasten können durch einen sogenannten Scanner.
Sie haben auch Flugzeuge erwähnt. Ich glaube, im Zusammenhang mit COPS gab es sogar einen Zeppelin, der eingesetzt wurde. Welche Rolle spielten denn die Flugzeuge bzw. der Zeppelin?
Ja, diese Flugzeuge spielten eine entscheidende Rolle, denn wir mussten uns ja bei unseren Messungen danach richten, welches Wetter wir wo angeboten bekommen. Das heißt, wenn wir Konvektion messen wollen, wenn wir Unwetter und Gewitter messen wollen, dann mussten wir dahin gehen oder da messen, wo diese Gewitter eben entstanden. Aus einer gewissen Klimatologie, aus einer Statistik wussten wir, dass es natürlich über den Mittelgebirgen, wie vorhin schon gesagt, sehr häufig zu solchen Gewittersituationen im Sommer kommt, und deshalb haben wir unsere Instrumente dort schwerpunktmäßig eingesetzt. Wo das Gewitter dann aber genau entsteht, ob es nun über der Hornisgrinde entsteht oder über dem Dobel oder über Pforzheim, das ist natürlich damit noch nicht gesagt. Und mit den Flugzeugen waren wir dann in der Lage, in der Entwicklung des Tages das Gewittergeschehen zu beobachten und dann dorthin zu fliegen und zu messen, wo sich eben diese Ereignisse dann einstellten.
Wie geht es jetzt mit dem Projekt weiter?
Ja, wir haben jetzt einen umfangreichen Datensatz vorliegen, der in einer Datenbank zusammengefasst worden ist. Diese Datenbank steht jetzt der wissenschaftlichen Community zur Verfügung und kann von jedem, der Interesse hat an diesen Arbeiten, auch genutzt werden. Und wir werden selber auch noch eine Reihe von Diplom- bzw. Masterarbeiten und Dissertationen durchführen, die dann diese Daten weiter bearbeiten werden und weiter ausarbeiten werden.
Wie würde denn die ideale Wettervorhersage für die Zukunft aussehen? Was würden Sie sich wünschen?
Da gibt es natürlich sicherlich viele Möglichkeiten noch der Verbesserung. Aber wenn man zum Beispiel eine typische Vorhersage für einen Sommertag hier im Südwesten sich mal in Erinnerung ruft, oder dann hört man da meistens tagsüber sonnig, gegen Nachmittag oder Abend ist im Bergland vereinzelt mit Unwettern und Gewittern zu rechnen. Das ist natürlich relativ unpräzise. Da kann man sich sicherlich vorstellen, wenn man die entsprechenden Skalen zeitlich und räumlich, auf der diese Konvektion stattfindet, auflöst, dass man zu einer Vorhersage kommt, die dann ungefähr heißt, ab 16 Uhr kann es in den Landkreisen Freudenstadt, Calw und Pforzheim zu Gewitterbildung mit örtlichem Starkregen und Windgeschwindigkeiten von über 10 Meter pro Sekunde kommen. Mit einer Wahrscheinlichkeit von 70% zum Beispiel.
Das heißt, mehr Informationen und spezieller eben auf die Region ausgerichtet.
Richtig, mehr Informationen, mehr Detailinformationen und gleichzeitig eben dann auch die Notwendigkeit, das regional bzw. lokal genauer an die entsprechenden Endverbraucher weitergeben zu können.
Das war Dr. Ulrich Korsmeier vom Institut für Meteorologie und Klimaforschung am KIT.